Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute habe ich ein Thema, was mich in den letzten Wochen besonders häufig immer mal wieder umgetrieben hat. Und zwar Queerbaiting und queerer Subtext. Wir erläutern gleich noch näher, was das eigentlich bedeutet. Grob gesagt geht es darum, dass man öfter in Literatur, Film und Fernsehen Figuren sieht, die augenscheinlich, oberflächlich nur eine Freundschaft, vielleicht noch nicht mal das verbindet, aber man doch irgendwie das Gefühl hat, da schwingt doch noch mehr mit. Womöglich eine gewisse romantische, queere Verbindung. Darüber unterhalte ich mich heute mit Simone Bauer. Ihr kennt sie schon aus anderen Podcast-Folgen. Sie ist sehr bewandert in der Medienlandschaft und wird mit mir jetzt gleich vor allem über Serien und Filme sprechen. Die Folge erscheint in zwei Teilen, weil es ein bisschen länger geworden ist. Und jetzt im ersten Teil sprechen wir zum Beispiel über Xena, House of the Dragon, Wicked, Supernatural, Anime, Sailor Moon zum Beispiel. Freut euch drauf. Und in der zweiten Folge, die dann nächste Woche erscheint, geht es um Taylor Swift. Ich fand es super interessant. Mich würde wahnsinnig auch interessieren, was ihr über die Thematik denkt. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit Teil 1. Ja, herzlich willkommen zurück im Frau Verliebt Podcast, liebe Simone.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, super gerne. Hat sich jetzt tatsächlich dann so ergeben, weil wir eben auch beim letzten Mal kurz dieses interessante Thema der Gaylord Taylor Swift Fans hatten.
Ja.
In der Folge habe ich viel nachgedacht und mir auch ein bisschen was angesehen, und überhaupt ist gerade so eine Zeit, wo ich öfter auf eine ähnliche Thematik gestoßen bin, und deswegen dachte ich, ey, ich möchte da gerne einen Podcast zu aufnehmen, und ja, habe direkt wieder an dich gedacht, dass wir uns bestimmt ganz gut mal zu dem Thema austauschen könnten. Na, und hier sind wir. Und zwar zum Thema Queerbaiting und queerer Subtext. So.
Eigentlich ein sehr wichtiges Thema, weil wir ja immer über Repräsentation reden und das ja für uns als Community so wichtig ist. Und eigentlich ja sozusagen das ja die Auswahl an Repräsentation erweitert, aber ja, es ist echt ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ja, ich finde auch. Ich glaube, wahrscheinlich ist jede queere Person schon mal darüber gestolpert, kann ich mir vorstellen. Ich meine, es ist halt dieses Erlebnis, wenn man einen Text liest oder eine Serie guckt oder einen Film und man hat da zwei Figuren und hat irgendwie dieses Gefühl, na, steckt da nicht vielleicht doch eine andere Ebene hinter als oberflächlich gesehene Freundschaft, so. Ne?
Ja.
Und ich glaube, dass gerade queere Menschen da vielleicht auch, dass denen das öfter passiert, vielleicht auch aus historischen Gründen, weil ich mir vorstellen kann, so die ganze Menschheitsgeschichte hindurch gab es ja ganz lange auch einfach keine klare Repräsentation. Da musste man ja zwischen den Zeilen lesen und sehen, wo vielleicht noch eine andere Ebene hintersteckt.
Ja, total. Also lustigerweise, ich bin super früh mit dem Thema in Kontakt gekommen, eigentlich so auch fast mit meinem Coming Out, weil ich war großer Buffy-Fan. Und jetzt hat ja Buffy nun mal quasi Canon, ist ja bestätigte queere Charaktere und hat ja quasi Canon Lesben in der Serie gehabt. Oder frauenliebende Frauen. Je nachdem, wie sich die einzelnen labeln. Aber trotzdem, ich bin nämlich über Buffy zum Schreiben gekommen, über Fanfictions. Und da ist der Markt so groß gewesen für alle anderen Charaktere, die gar nicht diese Canon queeren Personen sind, die was miteinander angefangen haben. Und so habe ich das erste Mal, glaube ich, schon mit 12 von quasi Queerbaiting eigentlich auch gehört oder von diesem Subtext oder was könnte mehr dahinter stecken.
Interessant, weil Fanfiction ist auch noch mal so ein Feld, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, so im Vorfeld, aber gerade da, es wird ja wahnsinnig viel Queeres immer in so Stories dann rein interpretiert, beziehungsweise, naja, zu was Neuem gedichtet, so.
Genau.
Ja, total interessant, ja. Ich glaube, also diese Subtext-Thematik, die habe ich auf jeden Fall auch schon früh gespürt, aber ich über Queerbaiting habe ich mir erst echt vor gar nicht so langer Zeit erstmals Gedanken gemacht. Vielleicht sollten wir das dann auch einmal definieren, so für Hörerinnen, die jetzt vielleicht denken, hä, was sind das für komische Begriffe? Also Queerbaiting ist quasi eine Marketingtechnik, die eben in Fiktion oder auch in TV angewandt wird, bei der gleichgeschlechtliche Romanzen oder andere queere Beziehungen angedeutet werden, aber nicht konkret dargestellt werden. Und das ist quasi eine Methode, damit man queeres Publikum reinzieht, ne, und anspricht, ohne dabei aber quasi Leute zu verprellen, die jetzt vielleicht nicht so ein großes Interesse an queeren Beziehungen
Ja,
haben.
sehr schön gesagt. Ja, genau. Ja.
Ja, so. Und das ist das eine. Und dann gibt es aber auch einfach Subtext, was quasi aus der Linguistik kommt und eine Ebene beschreibt, die einer Aussage oder einem Satz eine zusätzliche implizite Bedeutungsebene zuschreibt. So, das klingt jetzt hochgradig kompliziert, aber eigentlich heißt es nur, Subtext ist, wenn man zwischen den Zeilen noch eine andere Bedeutungsebene liest. Wie zum Beispiel, das ist doch jetzt bitte hier gerade mehr als Freundschaft, auch wenn keiner es konkret ausspricht. So.
Genau, ja, so ist es, ja.
So ist es eigentlich, ne?
Genau.
Aber die
Was ja
Grenzen
auch
zwischen,
manchmal,
ja.
da verschwimmt es ja, ist es, das kann ja auch, kann ja sowohl als auch sein, ne? Aber schon in der Regel von den MacherInnen, wer auch immer sozusagen, eigentlich ein gewollter Hinweis ist. Aber kann natürlich auch gewollt auf Queerbaiting gehen.
Ja, genau, deswegen, die Grenze da ist total fließend. Und ich glaube, das ist auch immer so mein Problem an der Diskussion. Also, aktuelles Beispiel. Ich bewege mich viel in dem House of the Dragon Fandom. Du, glaube ich, nicht so, ne?
Nee, ich kann dazu wirklich gar nichts beitragen. Ich kenne, aber ich bin sehr gespannt, weil ich dazu nämlich auch den Diskurs gar nicht kenne. Deswegen, da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt.
Ja, wie erkläre ich dir das jetzt? Also, im Prinzip haben wir in der Serie zwei Protagonistinnen, Alicent und Rhaenyra. So. Und die starten als junge Mädchen in dieser Serie und als sehr enge Freundinnen. So. Was schon außergewöhnlich ist in dieser sehr harten, kaputten Welt, in der wir uns da bewegen. Da, ne, viel liebevolle Beziehungen gibt es da eigentlich nicht so. So, und die starten so. Und durch die Umstände, die das Patriarchat und diese Welt, in der sie leben, eben mit sich bringen, werden die im Verlauf der Geschichte immer mehr auseinandergedrängt und auf unterschiedliche Seiten gezogen. So. Und dabei geschieht auch eine gewisse Entfremdung. Und im Prinzip ist das so ein bisschen, naja, ja, oberflächlich gelesen werden sie eigentlich zu Feindinnen, aber ich und viele andere Leute haben das Gefühl, dass zwischen diesen Charakteren trotzdem immer noch eine Ebene besteht, die, naja, dann doch eher auf, ja, jetzt möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne, aber auf eine Ebene, die halt mehr als Freundschaft ist, gelesen werden kann. So, das ist emotional wahnsinnig aufgeladen und für mich dann anders nicht mehr zu erklären. Aber ich bin jetzt auch queer, ne, und
Ja.
lese das vielleicht auch in manche Dinge dann hinein, ist immer so die Frage. Jetzt ist aber halt so, dass ich nicht die Einzige bin, ne? Also die haben natürlich dann auch einen Shipping-Namen, der ist dann Renaissance. Und auch wenn man gewisse Interviews von Machern der Serie liest, ob das jetzt die Darstellenden sind oder auch die Screenwriter und die Showrunner, alle deuten immer wieder an, dass es sich hier um eine Beziehung handelt, die eben nicht so einfach oberflächlich gelesen werden sollte, sondern eine tiefere Verbindung hat, was man als Bestätigung lesen kann, ne?
Ja.
Jetzt kommt bald die zweite Staffel und jetzt gehen die Promotions los. Und ich verfolge das natürlich alles so. Und jetzt gab es zum Beispiel letzten Monat ein Promo-Shooting mit den beiden ja, Hauptdarstellenden. Ich zeig das mal in die Kamera, ja? Kannst du es sehen, wie das so aussieht? An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Ich habe nämlich bei der Aufnahme komplett vergessen, dass niemand sehen kann, was für ein Bild ich in die Kamera halte. Es handelt sich dabei um ein Promo-Shooting für Entertainment Weekly, so könnt ihr es vielleicht finden. Und da sieht man die beiden Hauptdarstellenden Emma Darcy und Olivia Cooke. Und dieses eine Bild, was ich hier gezeigt habe, ist ein sehr eng umschlungenes. Emma Darcy schmiegt sich quasi an Olivia Cooke mit geschlossenen Augen. Und naja, ihr könnt es euch ja selber mal angucken und euch überlegen, wie ihr das so empfindet. So,
Ja, I
ne? Und es
see.
ist schon sehr. Es ist schon
Ja.
ziemlich, wo man so das Gefühl hat, okay, warum shootet ihr das so?
Ja.
Ne? Und man schon das Gefühl bekommt, ihr wisst doch, was ihr da macht. Ihr wisst doch,
Aha.
welche Diskussion ihr anstößt, wenn ihr so rausgeht
Ja.
mit der
Ja,
Thematik.
ja,
Ne?
ja, ja.
So. Ja, und genauso ist halt auch die Reaktion. Also ich war sehr erstaunt. Wir haben auf der einen Seite halt jetzt die, die das total abfeiern und sagen, boah, ja, klasse. Dann haben wir auf der anderen Seite aber die durchaus auch aus der queeren Richtung, die sagen, Leute, das ist Queerbaiting, was da passiert. Und dann haben wir die, die sagen, boah, das ist doch alles Rotze, hört auf mit eurem Renaissance-Scheiß, never gonna happen, die halt aus der Richtung dann haten.
Ja.
So. Und ich finde das einfach super interessant zu verfolgen, aber auch irgendwie schrecklich. Weil dieses Aufgebauschte dahinter, glaube ich, das finde ich besonders besorgniserregend, aber vielleicht auch einfach ein Zeichen unserer Zeit, wo man eben auf Social Media so wahnsinnig vernetzt ist und jeder irgendwie laut werden kann. Und was ich mich vor allem halt auch so in der Diskussion frage, ist, und wenn es Queerbaiting ist, ist das denn so schlimm? Also ist es per se schlimm, wenn mit solchen Andeutungen gespielt wird? Was denkst du?
Also erstmal, glaube ich, muss ich zu der Sache mit dem Aufbau schon was sagen, als jemand, der ja wirklich lange in Fandoms schon ist, und auch als jemand, der auch gerne die Fandoms meiner Freundinnen beobachte, weil ich finde es grundsätzlich immer super, wenn jemand ein Hobby hat und in dem Fall eben ja ein popkulturelles Hobby, sage ich jetzt mal, eben wie eine Serie, und da eben viel Zeit investiert, Fanfiction schreibt, Fanart macht, TikToks dazu macht, und dadurch beobachte ich manchmal auch so Fandoms mit, die gar nicht, mit denen ich, die würde ich niemals die Serie gucken, aber habe trotzdem irgendwie viel Ahnung, weil meine Freundinnen da so investiert sind. Und da ist mir auch aufgefallen, dass in jüngster Zeit man nennt es ja so Fandom Wars, dass das wahnsinnig angestiegen ist, dass es definitiv früher viel mehr Leben und Leben lassen war, wenngleich es natürlich schon immer Menschen gab, die sehr, sehr stark involviert waren. Wenn ich nämlich, glaube ich, so an eine der allerersten popkulturellen irgendwie Geschichten erinnern darf, dass ganz, ganz viele Leute dachten, Luke und Leia Skywalker wären ein Pärchen und kämen sozusagen im nächsten Star Wars-Film zusammen. Und dann dieses Erschrecken, und ich hoffe, das spoilere ich ja jetzt niemand, dass die beiden Geschwister sind. Also insofern, und da sind, glaube ich, auch Welten zusammengebrochen vor 20, nee, sind ja sogar 40 Jahre. Deswegen, insofern, ich finde es auch immer gut, wenn man eben was hat, was einem wichtig ist, und kann auch wirklich, es macht ja auch Spaß, sich Gedanken zu machen. Aber grundsätzlich ist sehr, sehr wichtig zu sagen, warum zerfleischen wir uns da jetzt erstmal drüber? Das ist so das eine. Und das
Absolut.
andere, genau, und das andere ist, und ich glaube, wir kommen ja auf jeden Fall später nochmal zu, was, glaube ich, grundsätzlich ein bisschen schlimm ist, ist wirklich dieses Bereichern an Queer Culture, wenn es wirklich was rein kapitalistisches, finanzielles ist, weil eigentlich finde ich, wahrscheinlich sind wir da ähnlicher Meinung, ist es ja erstmal nicht schlimm, dadurch, dass wir ja unsere Repräsentation ein bisschen verbreitern, unsere Spielmöglichkeiten. Das hat mich jetzt auch so ein bisschen an zu der Supergirl-Debatte erinnert oder so. Also grundsätzlich ist ja so, nur weil ich, das sind wir auch wieder bei Buffy, nur weil ich da eine queere Person habe, die quasi geoutet, canon, queer ist. Aber wenn die halt so ganz anders von mir selber ist oder von was ich an meiner möglichen Partnerin interessant fände, wenn die quasi so fernab von meiner Welt ist, dann identifiziere ich mich ja nicht zwangsläufig mit ihr. Und dann ist ja schon irgendwie logisch, dass ich mich woanders darauf projiziere. Ich finde es halt schlimm, wenn eben sehr, sehr bewusst mit diesen Fantasien gespielt wird, eben durch Subtext, durch Andeutungen, durch diese Fotoshoots, was auch immer. Und dann aber halt wirklich so knallhart durch irgendwas anderes rauskommt, nee, die ist 100% straight. Weil da wird dann ja eben schon, da kommt das zum Greifen, ja, da wird mit uns Geld gemacht ein bisschen. Da wird uns bei der Stange gehalten. Klar hat jeder ein bisschen im Fandom ja andere Ansatzweisen. Es gibt ja dann auch viele, die sagen, mein Gott, meine Person ist 100% straight, aber ich werde sie immer als queer lesen, weil das und das. Und es ist ja voll schön, wenn es dir Freude bereitet und dann schreiben die Fanfictions drüber oder machen Theorien. Aber sozusagen, wenn die MacherInnen das so bewusst machen würden, das ist so ein bisschen, was ich schade finde. So dieses Aneignen, dieses Ausnutzen ist ja auch ein bisschen Spiel mit Gefühlen, ja da auch, oder halt eben, weil die Leute so invested sind. Aber eben, genau, grundsätzlich glaube ich, finde ich es erstmal per se nicht schlimm. Es kommt dann echt immer auf die Art und Weise des Handlings an. Es gibt ja auch den Fall, wo vielleicht die MacherInnen eine ganz andere Meinung haben als zum Beispiel der Darsteller oder die Darstellerin. Es gibt sehr, 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 sehr viele bekannte Figuren, die queer gelesen werden, wo der Schauspieler oder die Schauspielerin bewusst die Person queer anlegen oder den Charakter queer anlegen. Egal, was der Regisseur sagt oder wer auch immer, die Produzentin. In deren Köpfen ist die Person aus irgendeinem Grund queer. Und dann ist ja schon die Frage, was zählt jetzt mehr? Die Schauspielerin, die sich den ganzen Tag in diese Figur reinsteigert, oder der Regisseur? Das ist ja auch so ein bisschen nochmal eine Thematik.
Ja, total interessant, ne? Auf wie vielen Ebenen sich das Ganze letztendlich dann auch abspielt.
Ja.
Ja, nur ich glaube, ich habe halt immer wieder diesen Knoten im Kopf, wenn es dazu kommt, zwischen, wie du schon sagtest, wenn da bewusst mitgespielt wird und Dinge angedeutet werden, um dann draufzuhauen und zu sagen, ach nee, doch nicht, Edgy Badge. Das ist natürlich schrecklich.
Ja.
Aber es kann doch auch sein, dass ebenso ein gewisser queerer Subtext einfach besteht, das einfach im Raum steht, das Charaktere irgendwie mehr verbindet, als oberflächlich jetzt sich zeigt. Und dass ganz bewusst diese Ebene einfach existiert. So. Und das muss ja dann kein Queerbaiting sein. Wenn wir immer alles ganz eindeutig haben wollen, dann würden wir doch auch der Geschichte eine Bedeutungsebene wiederum nehmen, dass es eben uneindeutig sein kann, dass vielleicht Charaktere manchmal selber nicht so richtig greifen
Ja.
können, was ist das hier jetzt eigentlich gerade so?
Ja, und das ist ja eigentlich auch authentisch, weil, und ich glaube, so jemand wie ein konservativer Fan, der wirklich so die hard, weiß ich nicht, muss ja auch nicht unbedingt eine religiöse Person sein, sondern halt einfach wirklich einer, der sehr, sehr konservativ ist, für den das wirklich keine Rolle spielt, der in seinem Kopf straight ist, der kann es nicht nachvollziehen, aber tatsächlich ist ja eben diese unentschlossene Ebene, wo man nicht weiß, eben weil Sexualität ja auch fließend sein kann oder manche Menschen vielleicht eben ihre bisexuelle Neigung nicht entdeckt haben oder was auch immer es ist, dieses Ganze gar nicht mal so zu wissen, ist da was zwischen uns, weil eigentlich dachte ich bin heterosexuell, aber irgendwie interessiere ich mich für dich. Das kann ja auch einmal komplett umgekehrt auch passieren. Wenn du das ja mal wahrnimmst, dass das jetzt gar nicht abwegig ist und was tagtäglich bei Millionen von Menschen passiert, ist es ja eigentlich nur authentisch zu sagen, ja, vielleicht sind die mehr als gute Freundinnen. Vielleicht wissen sie es beide nicht. Vielleicht werden sie es beide nie erfahren. Vielleicht weiß nur einer von beiden das. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Freundschaft scheitert. Das ist ja tatsächlich was, was viele von uns ja schon erlebt haben und wirklich eigentlich nur diejenigen gar nicht begreifen können, die sich sehr, sehr von der Welt verschließen, die einfach in dem Sinne sehr homofeindlich sind oder queerfeindlich. Dass die das nicht verstehen, ist schon irgendwie klar. Aber eigentlich ist es total logisch, dass es das sein kann.
Eben.
Ja, also
Das
ich.
denke ich nämlich auch. Und dann ist halt immer so die Frage, müssen wir denn alle immer direkt böse werden, wenn wir glauben, na ja, hier ist nur eine Andeutung im Raum, so, ne? Und wenn das nicht eindeutig wird, ey, dann müssen wir jetzt aber uns wahnsinnig aufregen. Also, ich
Ja.
weiß nicht.
Das ist das Spannende. Warum muss man sich so aufregen? Also ja, eben wie gesagt, wenn es eine reine Geldmacherei ist, dann kann man sich auf jeden Fall aufregen. Aber dieser Aufschrei, meine Figur könnte irgendwas anderes als 100% straight sein. So, was tut es dir denn weh? Ja, okay, vielleicht ist es die für dich fehlende Repräsentanz in dem Moment. Du kannst aber auch einfach weggucken. Es wird niemand sterben. Das ist ja auch mal schon wichtig. Und im Endeffekt hat es ein bisschen, hinterlässt es bei mir immer so das Gefühl, wir haben ja sowieso schon nichts. Und jetzt da dürfen wir noch nicht mal mehr fantasieren in dem Sinne. Also, oder wenn es sogar wirklich von einem Schauspieler bestätigt ist, wie auch immer, warum genau lasst ihr uns das nicht einfach? Es passiert doch rein gar nichts. Das ist, das will mir dann immer nicht in den Kopf. Ja.
Was ich jetzt bei dem Beispiel jetzt zum Beispiel, was dieses Promo-Shooting angeht mit diesen eng umschlungenen Fotos, auch gedacht habe, ist, könnte man das nicht auch umdrehen und sagen, ja, aber wie cool, dass ihr das jetzt so auf so eine zweideutige Art und Weise jetzt darstellt, weil vielleicht werden manche Casual Viewer, die es halt so ganz normal irgendwie gucken, durch sowas auch eher aufmerksam auf die Möglichkeit, dass es
Ja,
da irgendwie eine queere
total.
Verbindung gibt. So. Und
Und
das,
manchmal,
ne, muss ja auch nicht schlecht
genau.
sein, im Gegenteil.
Und blöd gesagt, das kann auch für manche Leute das Awakening sein. Deswegen, ich propagiere ja immer so, wie wichtig Sichtbarkeit ist, vor allem in den Medien, eben weil für mich Sichtbarkeit in den Medien total wichtig war, super entspannt auch mit meiner Queerness umzugehen und immer Beispiele zu haben und das auch für mein Umfeld eben. Bei mir war halt Willow eine wahnsinnig wichtige Figur, weil einfach alle Buffy geguckt haben, dass die Leute das verstanden haben. Und demnach eben, man weiß immer nicht, was so eine Aktion jemandem geben kann. Das, ja, und eben, und denjenigen, gut, der das eklig findet, da muss ich ja auch ganz klar sagen, diese Schauspielerinnen, ich nehme jetzt mal an, es sind Schauspielerinnen.
Kleiner Einschub an dieser Stelle, weil ich nicht schnell geschaltet habe. Emma Darcy definiert sich als non-binär in diesem Fall.
Die haben sich dafür entschieden, das so zu machen. Und wenn du das jetzt eklig findest, dann vielleicht solltest du nicht deren Fan sein. Also das ist ja dann auch nochmal vielleicht so eine andere Sache. Aber grundsätzlich sind sie auch ästhetische Bilder. Man muss auch gar nichts reinlesen. Das ist ja Models machen, was Models machen. Also insofern, und wem das was gibt, ist doch toll. Also ganz ehrlich, mega.
Ja, ich
Solange es
denke
mit
auch.
eben diesem guten Gewissen passiert. Dass da kein Schindluder getrieben wird, eben mit unseren Gefühlen, aber eben, ja.
Ich meine, jetzt ist es geht's da um so eine Story, wo man eigentlich natürlich schon weiß, ich meine, es basiert auf einer Buchvorlage, man weiß, wie alles ausgehen muss, man weiß, das kann niemals irgendwie schön werden, in welcher Richtung auch immer, ne? Da muss man dann halt irgendwie mit klarkommen. Aber ja, ich denke, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man immer sich so aufregen muss oder ob man nicht einfach sagen kann, vielleicht ist es auch mal schön, Dinge einfach uneindeutig zu lassen.
Ja, total.
Ich wollte jetzt von mir aus noch auf einen weiteren ähnlichen Fall kommen, der aber eigentlich erst in den nächsten Monaten wahrscheinlich interessant wird. Du bist doch auch Musical-Fan, oder?
Ja.
Ja, bist du, ne? Und wie stehst
Sehr.
du zu Wicked?
Das ist tatsächlich was, da bin ich jetzt sehr gespannt, was du mir erzählen wirst, weil das ist was, womit ich mich nicht so viel beschäftigt habe
Oh
bisher.
mein
Ich
Gott.
weiß aber, again, durch eben Freundinnen, da gibt's was. Und da bin ich schon ganz gespannt, da auch mal eintauchen zu können. Das ist ja auch übrigens immer das Lustige, das ist immer das Lustige am Fandoms. Man weiß ja auch immer, was queer ist. Ich wirklich, ich kann, manchmal höre ich einen Titel und weiß, ja, da ist was queer. Ja, ich bin nicht drin, aber.
Ja, oftmals, weil man halt auf Social Media dann irgendwie mal irgendwo was
Ja.
angezeigt kriegt, auch wenn man da jetzt nicht tiefer einsteigt, ne? Und dann hat man aber zumindest schon mal irgendwie gesehen, dass es offenbar diskutiert wird, so. Ja, Wicked, okay. Ich habe damals vor vielen Jahren, als das noch nicht in deutscher Version überhaupt lief hier, den Broadway-Soundtrack für mich entdeckt gehabt. Und damals schon beim Hören mancher Lieder gedacht, das, was da zwischen Elphaba und Glinda, den beiden Hauptfiguren, passiert, hat gewisse Untertöne irgendwie an sich, die mich einfach stutzig gemacht haben. So. Das ist teilweise einfach schon in den Liedern und in einzelnen Zeilen versteckt, dass man denkt, ne? Und ich habe dann natürlich mich ein bisschen informiert und Wicked basiert eigentlich auf einem Roman, der Vorgeschichte zu Der Zauberer von Oz, die allerdings viele, viele Jahre später erst verfasst wurde. Und ich habe dieses Buch mir auch besorgt und gelesen. Und es ist tatsächlich in diesem Buch auch eine gewisse, mehrere queere Andeutungen, die zwischen Elphaba und Linda passieren. Es gibt geteilte Betten, es gibt Küsse, es gibt, naja, einfach gewisse Szenen, wo auch, ja, eine Unsicherheit der beiden Charaktere, ihrer Gefühle füreinander gegenüber, beschrieben wird. Aber ich muss dazu sagen, das ist halt auch ein super komisch geschriebenes Buch. Also, es ist überhaupt nicht einfach zu lesen und deswegen bleiben auch diese Szenen, die jetzt vielleicht irgendwie explizit klingen, so von wegen es gibt Küsse, selbst die bleiben irgendwie schwierig zu deuten in diesen Szenen. So. Aber der Autor hat selber gesagt, dass er da etwas andeutet, aber er möchte gar nicht irgendwie näher definieren, was.
Wow, danke.
Ja, da bin ich mir auch so ein bisschen unsicher, wie ich das finde. Also generell ist diese ganze Wicked-Welt ziemlich queer, so. Da ist auch, also alles Mögliche irgendwie vertreten. Und vielleicht hat er sich gedacht, da muss man nicht expliziter werden, es ist sowieso alles total queer hier. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, für die Bühnenadaption gab es aber auch so ein paar Veränderungen in der Story. Zum Beispiel haben die einfach mal gemacht, dass sich beide in den gleichen Mann verlieben. Was ja schon mal ein ziemlicher Downer ist. So, das passiert in der Vorlage so auf die Art und Weise nicht. Naja. ich finde aber trotzdem, dass man raushören kann in den Songs und auch wie es aufgebaut ist von der Dramaturgie. Die beiden lernen sich kennen und haben direkt so ein Gefühl von, oh je, was ist das für jemand? Irgendwie komme ich gar nicht drauf klar. Und beide deuten es erst als, ja, das muss Abscheu sein. Ich empfinde Abscheu für sie. Und eigentlich hätte man dieses Wort auch direkt mit Verliebtheit ersetzen können. Es wären dieselben Reaktionen aufeinander gewesen, so weißt du. Also es ist, ja, und die erste Glinda-Besetzung damals, Christine Chenoweth, hat auch zum Beispiel gesagt, die wahre Liebesgeschichte hier spielt sich zwischen den beiden Frauen ab. Und es gibt diverse, naja, Bekundungen, dass Gelfie, was der Shipping-Name ist, einfach irgendwie real ist. Und da kommt jetzt im Herbst eine große Verfilmung in die Kinos, auf die ich wahnsinnig gespannt bin, und mir ziemlich sicher bin, dass garantiert auch da die Diskussion losgehen wird, ob man hier was Queeres sieht oder nicht. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich das ausspielen wird.
Das ist das mit Ariana Grande dann, ne?
Genau. Also wird es auch sowieso Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, aber eben, das ist das, was ich meinte. Es wundert mich jetzt auch nicht, dass Kristen das gesagt hat. Das ist eben, wen glaubt man da jetzt mehr? Jemand, als Schauspieler beschäftigt man sich ja wahnsinnig viel einfach den ganzen Tag mit dieser Figur. Und dann hat die, was sicherlich auch das Buch gelesen, du hast diesen Song, singst du 3000 Mal am Tag. Also ist ja auf jeden Fall. Da ist ja auf jeden Fall was dran. Also eben, ich finde es auch manchmal komisch, wenn es aus dem Nichts kommt, du hast keinen Hinweis. Ja klar, da denkt man sich auch so, ja, braucht es jetzt. Aber in dem Fall ist es halt schon so, ja, wenn du sagst, da wurde jemand reingeschrieben, ein Mann, das ist ja schon, das ist ja dann in dem Sinne fast, in dem Sinne Straight-Baiting, mit dem Unterschied, dass es durchgeführt wird. Und ja, aber eben weil, und das ist letztlich, wo es ja dann, wo Queerbaiting immer drauf hinausläuft, ist, man möchte halt das hetero Publikum nicht verkraulen, ergo man braucht dann den Love Interest, die Love Story, weil sonst gucken die Hetera es nicht an. So, also ich glaube, wir brauchen da ja fast gar nicht von der Zielgruppe des Mannes sprechen, weil dem ist es ja wahrscheinlich eh egal, aber halt den heterosexuellen Frauen, was halt auch Quatsch ist, weil selbst wenn es eine Story über reine gute Freundschaft ist, denke ich mir nämlich, gibt es doch auch kaum. Es wäre ja jetzt sogar mal schön, eine Geschichte nur über Freundschaft wirklich zu sehen, weil das so wichtig in unser aller Leben ist, egal ob dann da was passiert oder nicht. Das ist schon traurig, dass es dann immer diesen Fokus Mann braucht, ne? Oder vermeintlich. Aber eben, wenn das Angebot ja immer so aussieht, ist ja logisch, dass man immer dieses Angebot auch nimmt. Aber ja, sind halt letztlich dann auch Männer, die halt irgendwie Sachen versuchen, an Frauen zu verkaufen, ne? oder an
Ja, das stimmt. Also hier würde ich
Frauen.
auch sagen, das ist irgendwie schon so ein Fall von, wir haben immer noch so ein paar Andeutungen drin, aber oberflächlich machen wir es noch mal ein bisschen eindeutiger und lassen Glinda sich auch in Fiyero verlieben, auch wenn das halt im Buch gar nicht vorkommt. So und ja, interessant. Da, vielleicht auch eben ein Problem der heutigen Medienkultur, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man es allen irgendwie recht machen möchte.
Ja, eben, also ich habe da auch gerade nämlich schon drüber nachgedacht. Es ist ja auch eine tolle Entwicklung, dass Netflix zum Beispiel in den Serien immer queere Personen, es werden auch immer mehr, es wird auch immer verschiedenere Varianten in dem Sinne, welche Sexualität ist es, welche Identität ist es, dann natürlich auch von der Herkunft her, ist ja auch toll. Aber dann darf natürlich auch irgendwie natürlich nicht vergessen werden, dass man das Heteropublikum noch mitnehmen muss. Und dann ist auch irgendwann ja auch fast schon too much. Manchmal, finde ich, werden dann Geschichten auch nichts mehr, wenn du zu Zielgruppen caterst. Deswegen denke ich mir, manchmal erzählt doch einfach die Geschichte, wie sie sein soll, und da kann auch eine Irrung-Wirrung drin sein oder eine Phase oder einer hat eine unbefriedigte Liebe. Also eben, also ich finde das wirklich sehr schwierig, wie sehr da auf diese Zielgruppen produziert wird und dass ja keine verkrault wird. Das kann fast nicht
Total.
ausgehen.
Interessant, als du gerade meintest, wäre ja schön, wenn es mal eine Geschichte nur über Freundschaft gibt. Das ist ja andererseits auch ein Argument von diesen Leuten, die kleinreden wollen, dass man da was Queeres sehen könnte, weil die dann sagen, nee, können nicht Frauen einfach mal nur befreundet sein? So, weißt du?
Ja, genau, ja, stimmt.
Das ist immer so zweischneidig immer alles. Ja. Ich habe bei meinen kleinen Recherchen hier zu der Thematik bin ich über einen Satz gestolpert, wo ich dachte, okay, den muss ich dann hier auch mal droppen, weil du wahrscheinlich da was zu sagen kannst. Und zwar hat eine Autorin irgendwie bei Vanity Fair auf die Frage, wann Queer Coding in Queerbaiting abgleitet, gesagt, das geschieht häufig im modernen Anime.
Das finde ich interessant.
Würdest du unterschreiben oder nicht?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, also das ist ein super interessantes Thema, das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Ich habe da auch jetzt in den letzten Tagen auch darüber Gespräche geführt, weil es schon, ich glaube, man muss vorher nochmal den Schritt zurückgehen und sagen, Boys Love ist ja wahnsinnig populär in Japan. Und ja, das ist aber ein Genre, das sich ja hauptsächlich an heterosexuelle Frauen wendet. Die homosexuellen Frauen und auch Männer haben ihre eigenen Serien. Und ist auch alles immer relativ kennen. Das wird auch zum Teil von queeren Machern und Macherinnen gemacht. Das sind wie so Parallelwelten irgendwie. Und die sind auch viel kleiner und auch weniger lukrativ. Jetzt kann ich natürlich sagen, gehen die Macherinnen von speziellen Serien hin und widmen sich an diese Boys Love Fans, die eben zumeist heterosexuelle Frauen sind. Natürlich, es gibt auch queere Frauen, queere Männer, sehr, sehr wenige, die Boys Love mögen, aber es ist in der Regel sind hetero. Und da kommt aber so ein bisschen mit rein, dass die japanische Kultur ja gar nicht mal so weit ist, als dass sie in irgendeiner Form Queerness akzeptiert. Also sozusagen zu sagen, die gehen hier wirklich aus einem kapitalistischen Faktor hin, machen Queerbaiting, um die Boys Love Fans bei der Stange zu halten. Das ist ehrlich gesagt, das halte ich für sehr, sehr, sehr weit hergeholt. Gibt es bestimmt, aber nicht die Norm, weil dafür ist, wie gesagt, in dieser Kultur auch die Codes funktionieren ja auch ein bisschen anders. Es gibt natürlich, zum Beispiel, wenn eine Lilie auftaucht, das ist ein Hinweis auf queere Liebe. Bloß in dem Moment, wo die Lilie auftaucht, befinden wir uns bereits in einer sehr queeren Serie, wo die Macher und Macherinnen auf jeden Fall bestätigen werden, da ist mehr dran. Also das ist dann eigentlich kein Queerbaiting. Ich glaube, dass Sports-Anime ist ein wahnsinniges Thema, weil da viele, viele hübsche, gezeichnete Männer sind, die zum Teil oberkörperfrei sind. Dann stellt sich allerdings wieder die Frage, ist es tatsächlich ein Queerbaiting oder spielt es damit rein, weil Boys Love Fans haben ja auch unterschiedliche Intentionen, es zu gucken, und manche gucken es wirklich einfach nur, weil sie eben heterosexuell sind und hotte Jungs sehen möchten. Jetzt kann man, dann ist es natürlich irgendwie, machen die vielleicht ihre Anmerkungen, aber halt, weil, aber da steckt gar nicht mehr dahinter. Also da zu sagen, ist das da irgendeine Form von Subtext oder Codes wäre, ist eigentlich Quatsch, weil die einfach schon direkt irgendwie im Schwimmverein rumhüpfen und sich umarmen, weil sie gewonnen haben. Also das halte ich tatsächlich so ein bisschen für weit hergeholt. Wie gesagt, sicherlich mit Ausnahmen. Aber dadurch, dass man diese krassen Kategorien auch hat, die Japaner halten sich schon auch sehr an ihre Schubladen. Es gibt natürlich definitiv Serien, wo geschippt wird. Und das ist dann wiederum was anderes. Da bin ich jetzt halt auch nicht so hart drin, jetzt wie bei einem One Piece oder so. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel dazu sagen, ob sich da wirklich der Macher denkt, ich kann noch nicht mal die Namen, ehrlich gesagt, der Hauptfigur nennen, die miteinander eine Interaktion haben, damit die Fangirls was haben. Ich halte es persönlich für etwas weit hergeholt. Plus eben viele der Kreativen, das sind schon eben, wie gesagt, das sind wenn da was Queeres ist, hat es damit zu tun, dass da irgendwelche queeren Neigungen innerhalb der MacherInnen ist, dass da wirklich mehr dahinter steckt. Aber wirklich so ein reines, komm, wir nehmen das Geld mit, das glaube ich tatsächlich nicht.
Okay. Spannend. Aber ist eindeutig Boys Love das größere Ding? Also gibt es das mit dem das weibliche Pendant da nicht so?
Genau. Es gibt quasi Girls Love. Das ist dann tatsächlich für eher Männer. Das ist dann,
Echt?
ja, nennen wir es, wie es ist. Zum Teil wirklich Underage Porn, leider.
Ach Gott.
Und sozusagen, dann gibt es noch diese Spalte, die heißt Yuri. Das ist dann quasi wirklich großartige Serien für lesbische oder queere Frauen, für queere Frauen. Klar, es gibt zum Beispiel eine Massive Show wie Neon Genesis Evangelion, wo in der Serie, die ist wahnsinnig queer und die Hauptfigur ist bisexuell, aber eben, da wird sehr klar gemacht, die Hauptfigur ist bisexuell, das ist sein Lover. Das ist im Film ein bisschen umgewandelt, hat aber dann, glaube ich, nicht so viele kapitalistische Gründe, als dass sie es tatsächlich, weil die Filme einfach deutlich kürzer sind als die Serie. Das wahrscheinlich eher dem geschuldet ist, dass man es halt umgewandelt hat in den Film und der ist trotzdem immer noch sehr queer. Also eben, darum sage ich ja, ich glaube, die ein queeres Publikum ansprechen wollen, die wissen das schon sehr genau und machen das mit einem reinen Herzen, sage ich jetzt
Okay. Ja, ich kenne
mal.
mich im Anime gar nicht so aus. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, okay, da frage ich mal nach.
Ja, und eben auch bei Sailor Moon ist es aber auch so, wir haben eben zwei Canon queere Charaktere, also beziehungsweise wir haben sogar mehr, aber jetzt innerhalb der Sailor Kriegerinnen. Aber es gibt super viele Hinweise darauf, dass Sailor Moon selbst bisexuell ist, dass Sailor Venus pansexuell ist. Das ist halt alles nicht so richtig bestätigt. Sailor Mars asexuell, das kann man halt gut aus dem Manga rauslesen, aber auch da ist halt der Fandom war unglaublich, einfach weil viele das dann gar nicht wahrhaben wollen. Hey, ihr habt doch eure beiden Lesben, was wollt ihr eigentlich noch? Es gibt auch schwule Figuren und
Ja.
auch Transfiguren, was wollt ihr eigentlich noch? Ja, eben wahrscheinlich, weil sich dann jemand mit einer eben Sailor Mars viel mehr identifizieren würde oder weil es eh fast keine asexuellen Charaktere gibt. Also wie cool, dass es potenziell bei Sailor Mars der Fall sein könnte. Das ist da tatsächlich auch ein Thema.
Spannend, ja,
Aber
dieses
ich
sich
glaube
auch
nicht,
irgendwie
dass
nichts
eben.
gönnen, ne?
Ja,
Irgendwie
genau.
immer. Oh.
Und da glaube ich halt echt, dass Naoko Taguchi, die es gemacht hat, die wird sich nicht hingesetzt haben und gesagt, okay, ich will jeden einfangen und von jedem Geld, sondern eben eher ist wirklich so die japanischen Kreativen, die interessieren sich schon auch dafür, Gender zu exploren, Sexuality zu exploren. Das ist halt nur in der Kultur funktioniert es halt so ein bisschen anders als jetzt bei uns.
Im Vorfeld hattest du einen Fall erwähnt, der in Richtung Queerbaiting scheinbar ging. Ich kenne mich damit gar nicht aus, aber bei der Recherche habe ich es auch gelesen. Und zwar geht es um die Serie Supernatural. Ich habe gelesen, hätte sich da um 15 Jahre Queerbaiting gehandelt. Ist das so?
Sehr lustig. Ja, total. Also es ist wirklich, ich glaube, man kann gar keine Folge machen, ohne Supernatural zu erwähnen, wenn es um Queerbaiting geht. Ich würde übrigens kurz auch in dem Zusammenhang auch anmerken, dass es auch wieder sehr interessant ist, dass da wieder Männer im Vordergrund stehen, weil ich finde, dass es schon oft um männliche Charaktere geht. Gibt es natürlich auch massenhaft in andere Richtungen. Es gibt ja auch Queerbaiting, sind, dass Menschen denken, gewisse Figuren könnten zum Beispiel trans sein oder so. Haben wir auch gerade eben im Anime-Bezug besprochen. Aber ich finde schon, dass es oft Männer trifft und oder bei Männern so ist, vielleicht auch eben um, ich sag mal, dieses Boys-Love-Publikum gibt es ja auch in Serien, die nicht Anime sind, um die abzuholen. Das sind ja auch jüngste Beispiele, wäre ja auch zum Beispiel der Witcher. Also da gibt es mannigfaltige Beispiele. Und bei Supernatural war es halt zum Teil, excuse me, dass ich die Zeitleiste wahrscheinlich nicht mehr hinbekomme, weil es schon lange her ist, aber es war so krass. Es wurde so hart gehintert, es gab so viele Szenen, es gab ganze Episoden, die man wirklich so ranken konnte. Das ist die queerbaitigste Folge und so weiter und so fort. Und dann Staffel um Staffel war im Endeffekt stand halt im Raum, dass sich die Figur von Jensen Ackles sozusagen mit der Figur von Mischa Collins, der ein Engel war und er ist ja eben der Held der Serie, dass die eben sich dann endlich zusammenkommen, weil wirklich, und ich habe viel davon gesehen, ich bin sicherlich nicht der diehardigste Fan, aber also es war nicht von der Hand zu weisen. Es war wirklich, es war auch berechtigt. Es war nicht in Köpfen von Leuten, es ist passiert. Es gab am Seitenrand tatsächlich das auch, dass die Figur von Cheryl Padalecki auch betroffen war, aber sozusagen es war sehr, sehr krass bei den beiden. Und das hat dann letztlich dazu geführt, und ich finde, das ist sehr interessant, auch wenn wir zum nächsten Thema gleich springen, dass Mischa Collins sich auf Twitter als straight geoutet hat. Und der hat da wirklich ein schönes Statement gemacht, dass er das sieht, dass er das fühlt mit den Fans und so, aber er musste auch nochmal betonen, er ist ein Ally. Und er ist straight und die Figuren, ja, das ist nie was geworden. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob es wirklich auch damit geendet hat, dass dann auch wirklich einer davon eine Frau hatte. Das muss ich jetzt leider sagen, dass ich es echt nicht weiß. Aber Fakt ist, es war, das ist noch nie vorher und ich glaube auch kaum danach passiert, dass dann wirklich jemand sagen musste, hey Leute, wirklich, aber ich glaube, das ist alles hier straight. Und aber ich finde es gut in dem Sinne, dass die Fans da mal was bewirkt haben und auch klar gezeigt haben, hey, ihr müsst jetzt auch aufhören, uns weiter zu verarschen ein bisschen. Weil es sich ja schon auch so angefühlt hat, also man macht sich jetzt hier einen Spaß auch ein bisschen daraus. Ihr haltet uns bei
Okay.
der Stange. Ich
Also
finde
da
es
ist
interessant.
quasi ein
Ja.
gewisser Frust entstanden dann in der
Absolut.
Fandom.
Ja.
Okay.
Ich meine, klar, das ist ein wahnsinnig fruchtbares Fandom gewesen. Es ist dann so viel entstanden, ist ja auch noch heute, wenn man auf Conventions gibt, wird man Cosplays von den beiden sehen, man wird Merchandise kaufen können, quasi fangemachtes Merchandise. Und da hat sich jetzt auch nicht jeder davon abgewandt oder hat sich irgendwie betrogen gefühlt, aber sozusagen ist es, man kann ja dann auch davon ausgehen, das wird ja gesehen von den Produzenten, Produzentinnen. Und da hat man sehr, sehr bewusst das gefüttert und angeschürt, ohne dass dann die dann tatsächlich in den Sonnenuntergang geritten werden.
Okay, also es ist jetzt dann auch nicht gut ausgegangen für die queere Community.
Quasi in dem Sinne nicht, nee.
Ich hatte noch gelesen von Killing Eve, habe ich tatsächlich auch
Ja.
geguckt. Du auch vielleicht? Ich weiß nicht.
Ich habe es ein bisschen geguckt. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es tut mir auch voll leid, aber das Fandom war mir dann zu tense.
Okay.
Das ging da ja so ab, dass ich immer gesagt habe, oh, wie du gerade auch schon meintest, wie es jetzt bei dir gerade abgeht, das war mir dann ein bisschen zu viel, weil ich fand eigentlich, aber wahrscheinlich ist es auch eben, wo der Blitz einschlägt, in welche Serie man sich verliebt, es war mir einfach too much, weil ich habe es quasi einfach nur als normale Serie geguckt, ohne mich jetzt groß da rein zu investieren.
Ja, aber da las es sich so, ich habe die Serie erst, als sie komplett fertig war, dann angeschaut und gar nicht den Verlauf verfolgt, wie viele, viele andere. Wirkte es so, als hätte man so ein bisschen auf Druck der Fans dann tatsächlich, wäre man dann expliziter geworden, was ja auch schon wieder interessant ist, ne? Wenn dann die queere Gruppe dann so einen großen Druck aufbaut, dass tatsächlich die Serie sich dann dem anpasst. So. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen bei Xena damals so passiert, was ungefähr die Mutter aller
Das
Subtext-Serien
ist
war.
wahr.
Ne, ich glaube, da ist auch einfach vom Druck der Leute her, wurde es dann doch am Ende ein bisschen expliziter.
Ja, bei Xena hat man das ja dann, also da war auch klar, das wird hier sehr bewusst gemacht und die kriegen das sehr stark mit. Und das ist auch eine Serie ist, die vielen, vielen, vielen Menschen was bedeutet. Und ist ja in dem Sinne auch schön, wenn man sich seiner Verantwortung in dem Sinne auch bewusst ist. Weil eben nichts ist schrecklicher, als wenn dann was gemacht wird und nur um am Schluss uns halt, aha, verarscht.
Ja. So, jetzt würde ich mal einen Deckel drauf machen auf diesen Abschnitt der, der Filme und Serien und was auch immer.
Das war Teil 1 der Queerbaiting und Queer-Subtext-Episode. In Teil 2, nächste Woche, sprechen wir dann über Taylor Swift und inwiefern das, was sie teilweise macht und was die Fans daraus machen, was das mit Queerbaiting und queerem Subtext zu tun hat. Wir tauchen ein bisschen ein in die Welt der Gaylores und ja, ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und dann hören wir uns nächste Woche wieder.